Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Recruiting Basics. Einfach, klar, praxisnah. Und vielen Dank, dass du gerade zuhörst. Wir freuen uns sehr darüber. Mein Name ist Stefan Berndt und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung.
Und mein Name ist Arthur Reich und ich brenne für Talent Acquisition und Recruiting.
Eine weitere Episode Recruiting Basics. Einfach, klar, praxisnah mit Arthur Reich. Ich grüße dich, Arthur. Hallo.
Grüß dich, Stefan.
Und mit mir, Stefan Berndt. Wir beide heute zu zweit in einer Solo-Folge von uns. Kein Interview. Und wir haben uns, wie ich finde, ein sehr zeitloses und trotzdem dringendes Thema rausgesucht, worüber wir im Rahmen von unseren Recruiting Basics auf jeden Fall mal die Köpfe zusammenstrecken müssen, um auch wieder Input in die Community zu geben. Und das ist das ganze Thema Bauchgefühl. Arthur, welche Position so ganz grundsätzlich zu Beginn der Episode, und wir gehen dann ja ein bisschen in die Tiefe, nimmst du denn bei dem Thema Bauchgefühl ein? Wenn man sich damit beschäftigt, unter anderem auf LinkedIn, kann das ja in alle Richtungen inhaltlich ausarten. Bist du ein Befürworter oder ein Gegner oder kann man das überhaupt so einkategorisieren? Was ist dein Take dazu?
Ich glaube, ehrlich gesagt, habe ich da auch eine Evolution hinter mir. Mir wird nachgesagt, ich arbeite mich an dem Bauchgefühl auch so ab. Warum? Weil ich das immer wieder zum Thema mache. Gestartet bin ich mit, ich habe gar keine Ahnung, was das ist. Und ich mache einfach mal in meiner Recruiting-Karriere zu, okay, es gibt bessere Varianten, Entscheidungen zu treffen als den Bauch und der Bauch ist ganz böse, zu dem Bauch kannst du gar nicht abstellen und es gilt es, ihn sinnvoll einzubauen bei Recruiting-Entscheidungen. Und von daher, ich kann da gar nicht sagen, ich bin gegen das Bauchgefühl, das ist nicht so. Ich finde, in der Recruiting-Landschaft sind wir noch nicht so weit, dass wir von zu wenig Bauchgefühl sprechen können. Es liegt einfach daran, dass gutes Recruiting, strukturierte Art der Auswahl, die genauso wertschätzend ist wie eine unstrukturierte, nur eben mit einem klaren Ziel, so schlecht verbreitet ist da draußen, so wenig bekannt, dass die allermeisten Personalentscheidungen halt ausschließlich auf dem Bauchgefühl, bewusst oder unbewusst, beruhen. Und das ist zumindest ein Optimierungsbedarf, weil das Bauchgefühl ist was Gutes. Das ist ja etwas per se, was uns hilft, so ein bisschen Kompass zu haben für Dinge, die uns gut tun und die uns weniger gut tun. Die Herausforderung ist, dass sie auf den richtigen Informationen beruhen muss, um eine relevante Entscheidung auch voranzutreiben. Und das ist bei Personalauswahl häufig nicht der Fall.
Ist Bauchgefühl gleich Intuition oder sind das nochmal zwei in sich geschlossene Konzepte oder ist das irgendwie auch das Gleiche?
Ich glaube, es kommt darauf an, mit wem man spricht. Für viele ist das Gleiche, Bauchgefühl, Intuition, Menschenkenntnis. Ich mache da immer gern einen Unterschied zwischen Bauchgefühl und Bauchgefühl. Man hat zu jeder Situation um sich herum ein Gefühl mit einem selber, mit den eigenen Werten, mit den eigenen Wahrnehmungen, wie es einem damit geht. Das ist für mich das Bauchgefühl. Für mich ist Intuition etwas, was auf Erfahrungswissen beruht. Da mache ich gern den Unterschied. Erfahrungswissen heißt, ich treffe die immer gleichen Entscheidungen auf die immer gleiche Art und Weise, weil ich irgendeiner Profession nachgehe und entwickle dort eine Art Intuition, was sehr wahrscheinlich eintreten wird, ohne viele Informationen zu haben und liege dann tatsächlich gar nicht so falsch damit. Ist natürlich genauso gefährlich, aber Intuition ist für mich etwas auf etwas Spezifisches spezialisiert. Bauchgefühl ist für alles da.
Ja, und ich glaube, intuitiv handeln in Situationen, wo man dann auch schnell eine Entscheidung treffen muss. Und wenn man dann natürlich einen gewissen Erfahrungsschatz hat, weil wir in einer anderen Solo-Folge auch schon mal über das Thema Erfahrungswerte diskutiert haben, ne, was das auch für einen Wert hat für eine Personal- oder eine Auswahlentscheidung, glaube ich, wenn man gewisse Erfahrungswerte in ein und derselben Situation hat, also wenn der Kontext wirklich nahezu identisch ist, beispielsweise Trennungsgespräch oder sowas, um mal einen anderen Bereich im Employee Lifecycle zu nennen, das hatte ich jetzt gerade tatsächlich, dann ist man ganz schnell in seiner Gedankenwelt und überlegt, hey, welche Fälle hatte ich denn schon mal in der Vergangenheit und wie habe ich das da gelöst und handle dann ein Stück weit intuitiv, ne? Und ich bin auch bei dir beim Thema Bauchgefühl, das ist so ein bisschen das Buzzword, was alles immer umfasst, ne? Auch wenn wir irgendwie, ich sag mal, in einem rein privaten Kontext jetzt unterwegs sind und dann auf Menschen treffen das erste Mal, und dann haben wir so ein gewisses, oh, die Chemie stimmt zwischen uns. So, ja. Auf was basiert das? Und das ist oftmals dann auch irgendwie so ein Bauchgefühl. Und das transferieren wir dann ganz gerne, Führungskräfte wie HR, da sitzen wir in einem Boot, transferieren wir das ganz gerne in unser Arbeitsleben und treffen dann, und da bin ich auch bei, das ist auch meine Beobachtung, treffen wir nahezu ausschließlich Entscheidungen auf der Basis und begründen das dann auch damit, ne? Und ich glaube, da ist noch viel Aufklärungsarbeit zu leisten, aber es driftet natürlich in der Diskussion da draußen, auch gerade auf Social Media, driftet es immer sehr ins Extremum, ne? Bauchgefühl, ja, nein, nicht mal irgendwie vielleicht, ne? Also ich weiß nicht, wie dein Blick da drauf ist in der aktuellen Diskussion. Deswegen meinte ich eingangs, dass das ja auch recht zeitlos ist. Also Bauchgefühl-Phänomen, ne? Das ist mit Phänomenen so, dass die durchaus zeitlos sind. Ich glaube auch, dass man von einer anderen Perspektive da rankommen muss. Und das sagen wir ja auch in unserem Podcast mehr oder weniger in nahezu jeder Folge, ne? Strukturierte Auswahl. Und dann ist das Bauchgefühl sozusagen hinten angestellt, aber ich bin auch bei dir. Wie will man das denn ausschalten? Also das selbst empathische Krüppel, entschuldigt bitte diesen Ausdruck, ich muss da noch was anderes für finden, aber Menschen, die wirklich nicht in der Lage sind, sich in andere reinzufühlen, selbst die haben Gefühle und Emotionen, die sind nur anders ausgeprägt und deswegen können wir dieses Bauchgefühl auch nicht wegschicken. Und verteufeln tue ich es auch nicht. Ich habe eine Zeit lang immer gesagt, objektiviere deine Recruiting-Entscheidung so gut es geht, entscheide dich aber niemals gegen dein Bauchgefühl. Aber auch da habe ich schon Gegenwind bekommen, ne? Aber ich beispielsweise bin damit in meiner Karriere bisher sehr gut mitgefahren, aber es befreit halt auch nicht vor Fehlentscheidungen.
Nee, sowas wie Befreiung von Fehlentscheidungen gibt's an für sich nicht. Es gibt ja immer die Wahrscheinlichkeit, dass etwas ganz anders läuft, als man denkt. Und ich glaube, der Ansatz, den du genannt hast, objektiviere so gut es geht und dann traue auch deinem Bauchgefühl oder entscheide dich dagegen, ist absolut vernünftig aus meiner Sicht. Zwei Aspekte muss man dabei nur beachten. Häufig geht es bei der Objektivierung, die häufig angewandt wird, gar nicht so stark um das Thema Eignung, weil das Handwerkszeug fehlt, wirklich eine ernsthafte Eignung auf den Job erfassen zu können, also eine vernünftige Anforderungsanalyse gemacht zu haben, die Critical und die Typical Incident Technik angewandt zu haben, um wirklich relevante Themen rauszuarbeiten für den Job, sich dann Gedanken zu machen, welche Auswahlmethoden unterstützen mich hierbei, um mir ein Bild zu machen von der Eignung der Person und deren Fähigkeiten zur Rolle. Gar nicht, wie gut oder schlecht verstehe ich mich mit diesem Menschen, sondern kann er oder sie den Job bis zum gewissen Grad oder nicht? Ja. Ich spreche da immer gern von so einem Schwellenwert, den man erreichen muss. Das ist dann, wenn man da drüber fällt, dann kann man den Job. Ja, man beherrscht, was die Arbeit, die man hier auf dem Tisch liegen hat, tatsächlich in kritischen und typischen Situationen zu lösen ist, die Person hat eine Grundeignung, den Job zu können. Und wenn man das hat, dann bin ich bei dir, dass man sagen kann, dann folge deinem Bauchgefühl. Jetzt komme ich zum zweiten Punkt, den es zu beachten gilt aus meiner Sicht. Das ist, wenn du ausschließlich deinem Bauchgefühl folgst, musst du dich sehr reflektieren, was hier eigentlich die Entscheidung trifft. Weil du dazu neigst, die bequemste Person für dich zu nehmen. Und das führt dazu, dass dein Team sehr, sehr homogen wird. Und es geht hier nicht darum, dass du komplett heterogen das Team aufstellst. Ein gewisser kultureller Fit zum Unternehmen, zum Team muss gegeben sein. Und dennoch dürfen sich die Menschen da drin unterscheiden. Deswegen habe ich auch mal gesagt, du solltest auch mal jemanden einstellen, mit dem du kein Bier trinken gehen willst. der aber eine perfekte Ergänzung für das Team sein kann. Nicht im Sinne von querulant oder überhaupt nicht passend, sondern einfach anders im Denken, in der Herangehensweise, in der Kommunikation, in der Arbeitsweise und trotzdem geeignet für den Job. Weil so schaffst du Diversität, so schaffst du auch wirklich unterschiedliche Blickwinkel auf eine Herausforderung, die man einfach als Unternehmen, als Team hat und wirst im Ende performanter. Ja? Und das ist aus meiner Sicht einfach recht wenig vertreten da draußen. Wir denken häufig, wir haben strukturierte Verfahren und wenn man dann sagt, stell dann zumindest gleiche Fragen, wenn du gleiche Fragen stellst wie, und das haben wir schon oft gesagt, Stärken, Schwächen, führe mich durch deinen Lebenslauf, also wirklich Fragen ohne Anforderungsbezug, ohne einen konkreten Bezug zu dem Job und zu der Aufgabe, dann machst du eigentlich Folgendes, du hast am Anfang ein Bauchgefühl und durch alles, was du hörst, suchst du die Informationen so zusammen, dass du am Ende nur dein Bauchgefühl bestätigst.
Ja.
Die Kunst mit dem Thema Eignungsdiagnostik ist dann am Ende aber, das Anforderungsprofil sauber auszuarbeiten, die Kompetenzen und Fähigkeiten zu definieren, Verhaltensanker dann auch festzulegen und dann mittels einer Scorecard deine Beurteilung zu objektivieren und sich dann hinzusetzen, quasi, ich sag da immer gerne, bei jeder Frage, die du stellst, wissen zu wollen, was für eine Antwort du im Optimalfall hören willst hier gerade. Das ist dann im ersten Moment einfach nur eine Checkliste und das klingt irgendwie total mechanisch. Aber du bist so gezwungen, genau zu hören, was sagt der Stefan jetzt gerade eigentlich in dem Moment als Antwort auf meine Frage und ist es das, was ich hören wollte? Oder ist es ganz anders im Sinne von zwar auch richtig, aber um die Ecke gedacht? Oder ist es am Thema vorbei? Am Thema vorbei ist aus meiner Sicht ein bisschen off-topic immer auch dem Gegenüber die Chance geben zu sagen, stopp, du gehst hier in eine andere Richtung. Ich meinte eigentlich das und das. Hast du dazu auch nochmal einen Blickwinkel? Also manchmal stellt man auch seine Frage auch einfach schlecht. Das fängt man lieber bei dir selber an, als immer nur zu denken, die andere Person wusste es nicht. Und wenn du das so aufsetzt und so viel Struktur da reinbringst und alles dann am Ende auch einen gewissen Grad an Anforderungsbezug hat, kannst du wirklich mittels der Scorecard für dich definieren, kann diese Person den Job grundsätzlich ja oder nein? Wenn du das hast, dann kannst du wirklich auf den Bauch vertrauen. Und das ist aber so selten gegeben, deswegen bin ich da immer so vorsichtig, wenn viele immer dann die Gegenmeinung zu so viel Struktur ist ja auch immer, hey, wo bleibt die Menschlichkeit, wo ist denn jetzt auch hier die Wertschätzung? Ich erlebe das aber so anders, dass die Leute, mit denen man dann auch am Ende solche Gespräche führt, rausgehen und dann später beim Feedbackgespräch, was man dann auch tatsächlich geben kann, weil man genau weiß, was man hören wollte und was die Person gesagt hat, immer sagen, ich hatte das Gefühl, dass ihr genau wusstet, was ihr sucht und euch viele Gedanken gemacht habt zu dem, was ihr da zusammen gemacht habt. Und natürlich hatte ich auch sehr viel Raum für meine eigenen Fragen. Auch das war wertvoll. Also das ist so Menschenverstand, der Gegenseite auch Raum zu geben für die eigenen Fragen. Wenn du das halt nicht gemacht hast, dann bist du nicht wertschätzt. Das stimmt. Jetzt habe ich sehr viel geredet, aber ich würde gerne nochmal einen Punkt dran machen. Und zwar, Bauchgefühl ist was Gutes, wenn die Informationen, die du sammelst, relevant sind für das, was du eigentlich zu entscheiden möchtest. Und was du eigentlich versuchst zu entscheiden ist, passt dieser Mensch auf den Job in dem Umfeld mit den Schnittstellen, die ich habe zu meinem Unternehmen, ja oder nein?
Und ich glaube, das ist schon fast der Basic aller Basics, ne? Sich das ein Stück weit auch im Umfeld von Personalentscheidungen, Rekrutierungsentscheidungen, sich diesen Basic mal Gemüte zu führen. Denn ich finde, du hast da was ganz Wichtiges gesagt. Nur weil wir jetzt strukturierte Auswahlverfahren bauen, die da draußen die Masse nicht kennt, schließt das ja nicht aus, dass wir das auf eine anerkennende und menschliche Art und Weise machen können. Das ist auch das, was ich vorhin meinte mit, dass diese Diskussion gerade auf Social Media driften dann immer so in das, es geht nur das eine oder das andere, nur schwarz-weiß. Und ganz ehrlich, also wir beide zusammen haben jetzt auch schon gefühlt irgendwie 3-4 Jahrzehnte Berufserfahrung in dem, was wir tun. Und ich kann tatsächlich behaupten oder auch sagen, Ganz ehrlich, also ja, es gibt diese Extremfälle, die sind aber tatsächlich so statistisch gesehen auch wieder so selten, dass du da die gaußsche Normalverteilung fast schon wieder anwenden kannst und du bist normalerweise immer in diesen 80% in diesem mittleren Body unterwegs. Und wenn man das für sich auch ein Stück weit weiß und das statistisch untermauern kann, dann und sich dann überlegt, dass man wirklich weitreichende Entscheidungen trifft, also insbesondere auch als Teamleiter oder als Führungskraft generell, wenn du in diesem Bereich Entscheidungen triffst, dann hat das in 99% der Fälle eine unfassbare Reichweite, die wir mit unserem menschlichen Gehirn auch gar nicht komplett erfassen können. Und wenn wir dann uns aber einen Basic bauen, dass wir das strukturiert angehen und uns sozusagen ein bisschen flapsig gesprochen selber an die Kette nehmen, weil wir wissen, dass wir von, da hatten wir auch schon eine Episode dazu, dass wir als Mensch 190 verschiedenen Verzerrungen unterliegen tagtäglich und das auch nochmal auf eine ganz individuelle Art und Weise. Also Verzerrungen bei dir, Arthur, sind anders als bei mir, einfach aufgrund unseres Alltags und auch aufgrund unserer historischen Erfahrungen, wie wir aufgewachsen sind, etc., etc., da ist es doch nur clever, wenn ich selber das für mich anerkenne in dem ersten Schritt und sage, huch, da gibt es ein paar Dinge, da kann ich echt an mir arbeiten und meine Entscheidungsqualität am Ende des Tages verbessern und das ist dann wieder einen Return on Invest für alle Organisationen, weil nur eine Fehlentscheidung auf Führungsebene ist nicht nur, dass man dort vielleicht nach 3 Monaten jemanden neu rekrutieren muss, sondern das, was eine Person auch als Führungskraft in 3 Monaten alles kaputt machen kann, das ist dann das Enorme. Und andere Menschen gehen wieder und wir können diese Beispiele tatsächlich ganz weit iterieren. Ja, und deswegen ist dieser Punkt, glaube ich, auch zu setzen, mit sich da selber anzufangen. Und ich bin auch bei dir, da draußen wird das halt noch nicht so exzessiv betrieben, und deswegen wird dann auch immer ganz gerne schnell auf dem Bauchgefühl rumgetrampelt. Ne? Das ist ja auch so schön einfach. Und deswegen, glaube ich, braucht es da auch ein Stück weit Gegenargumente und zu sagen, das ist jetzt nichts Schlechtes, das ist einfach da, wie so vieles, was eine Etikette erstmal bekommt. Und das braucht es am Ende des Tages gar nicht. Aber es fängt, glaube ich, und das ist dann auch wieder so ein Basic der Basic, das fängt alles mit uns selber ein Stück weit an, ne? Das sich bewusst zu machen. Und dann, selbst wenn wir dann den perfekt strukturierten Auswahlprozess für unsere Rolle haben, wir haben die geilste Anforderungsanalyse, check dran von Arthur und Stefan und noch von allen anderen Experten. Und selbst dann spielt dir das Leben einen Strich durch die Rechnung oder ein Schnippchen, ne? Und dann passieren irgendwelche Umstände und du denkst dir, what the fuck? Aber auch das kann passieren, aber ich glaube, da gilt es tatsächlich, das eher in der, ich sag mal auch breiten Masse auch ein Stück weit anzuwenden, diese Ideen und Tipps, um einfach mittel- bis langfristig wirklich treffsichere Entscheidungen auch zu treffen und dann werden die Leute irgendwann auch sehen, dass das funktioniert, selbst wenn sich's komplex anhört, machen müssen wir es ja sowieso, ne? Weil also jede Firma hat ein Stück weit offene Vakanzen und muss rekrutieren, mal mehr, mal weniger, mal schneller, mal langsamer. Aber ich glaube, sich damit zu beschäftigen und das Bauchgefühl nicht zu verteufeln, ist insbesondere aus Führungsperspektive sicher, weil das ist noch ein Punkt, den ich setzen möchte, den du vorhin angesprochen hast, Arthur, ist diese homosoziale Reproduktion, heißt es, glaube ich. Das ist das, dass wir Menschen einstellen, die uns recht nahe sind, weil wir dann glauben, diese besser auch kontrollieren, führen zu können oder so, ne? Das hilft uns am Ende des Tages aber gar nicht. Aber den Twist hinzubekommen und Recruiting mit Eignung zu einer Anforderung zu stellen, ich glaube, das ist auch wieder so ein Basic der Basics.
Ergänzend zu deinem letzten Punkt vor allem, also ja, es gibt eine Tendenz, möglichst homogene Teams zu bilden, weil sie dann führbarer werden. Man hat in der Entscheidung auch einfach einen simplen Bias, das ist der Mini-Me-Effekt. Man ist sogar geneigt, Leuten, die einem ähnlich sind, bessere Attribute zuzuschreiben als Leuten, die sehr unterschiedlich sind. Und das spielt dann auch mit rein. Und das würde ich gerne noch ergänzen, dieses Thema Wahrnehmung. Oder fassen wir es größer, Informationsverarbeitung des Menschen ist einfach nicht rational. Wir sind nicht der Homo economicus, der uns in der VWL und BWL beigebracht wird. Der Mensch ist so voller irrationaler Fehlentscheidungen oder Fehlinterpretation von Informationen, dass man quasi in der Personalauswahl, wenn die auch nicht anforderungsbezogen und strukturiert ist, zusätzlich auch nicht mal steuert, welche Infos bekomme ich denn eigentlich genau oder einen Schritt vorher, welche Infos will ich und brauche ich eigentlich tatsächlich auch. Und ich kenne so gut wie keinen anderen Geschäftsbereich in einer Wertschöpfungskette eines Unternehmens, wo wir so blindflugartig Entscheidungen treffen wie in der Personal. Weil wenn man mit Menschen spricht, die große millionenschwere Anlagen kaufen oder einen Fuhrpark aufbauen, wo viel, viel Geld hintersteckt, dann gibt es immer ganz, ganz klare Anforderungen, die erfüllt sein müssen. Dann holt man sich mehrere Anbieter, die einem das anbieten. Und nur wenn die Anbieter die Anforderungen erfüllen, dann spielt auch sowas wie Sympathie des Verkäufers mit rein. Wir würden keinem Verkäufer oder einer Verkäuferin natürlich Ja sagen, der unsere Grundanforderungen für das, was wir wollen, nicht erfüllen, ein Ja gibt. Das funktioniert nicht. Aber in der Personalentscheidung, da machen wir das schon, wobei die Entscheidung eine ähnliche Millionenschwere hat wie so eine Anlage. Weil die allermeisten Stellen da draußen werden unbefristet eingestellt. Wenn wir jemanden unbefristet einstellen, in unserem Alter, Stefan, dann sind da noch 30, 35 Jahre Arbeit hinter. Und jetzt muss man sich folgende Gedanken machen. Nach den 6 Monaten, wenn jemand unbefristet ist, ab einer gewissen Größe der Firma und wenn sie nicht bankrott geht, ist es ja auch so, dass diese Personen lange bei uns bleiben, ja, weil die dann teilweise sich ja wirklich große Einschnitte oder Schnitzer leisten müssen, dass wir jemanden offiziell dann entlassen dürfen. Mir geht es auch gar nicht um die Entlassung, sondern darum, dass wir eine Entscheidung treffen für jemanden, der lange bleibt, auf Basis von nahezu keiner Info. Wenn man da das Jahresgehalt war, die Anzahl an Jahren, die Person bleibt, plus Inflation, plus Gehaltssteigerung, plus eventuelle Entwicklung, in dann vielleicht auch Führungsrollen. Also was da an Entscheidungen hintersteckt und wie hoch das ist, sind Millionen Entscheidungen. Wenn man das auch mal den Fachbereichen vor Augen führt, was die hier gerade machen, nämlich eine Entscheidung im Blindflug zu treffen, dann werden viele auch wach und sagen, Moment mal, nee, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Was können wir denn da jetzt machen? Und einfach mal eine andere Perspektive auf die gleiche Herausforderung zu bringen, öffnet einem Tür und Toren, um strukturiertere Auswahlverfahren auch zu machen. Weil denen nämlich plötzlich bewusst wird, hey, in meinen Bewerbungsgesprächen, da rede ich überhaupt gar nicht über die relevanten Situationen für die Rollen. Ich lasse die Leute durch den Lebenslauf führen, dann frage ich irgendwo nach einer Stelle irgendwas nach, dann frage ich nochmal nach Stärken und Schwächen und dann ist da mein Bauch. Und wenn man dann nochmal nachbaut und sagt, denk doch mal nach, liebe erfahrene Führungskraft, wie viele Fehlentscheidungen hast du denn in deinem Leben schon bei Personal getroffen? Oder wenn man es nicht ganz so hart formulieren will, wie oft ist es dir schon passiert, dass du dachtest nach deiner Entscheidung, das hier ist eine Top-Performerin, ein Top-Performer, aber der Anlauf, bis diese Person dahin kam, war wesentlich länger, als du dachtest oder hat sich nie eingestellt. Und da haben viele, viele Beispiele im Kopf, also eine ganz, ganz starke Fehlentscheidung, zumindest beim Thema Quality of Hire, wird ja auch kaum gemessen, ist auch deshalb schwer zu messen, weil die beurteilende Person immer die ist, die auch die Entscheidung getroffen hat und die natürlich auch Tendenzen hat, diese Entscheidung gut zu reden, weil man ja sonst auch selber eine schlechte Entscheidung getroffen hat. Also da beißt sich die Katze in den Schwanz am Ende des Tages und man muss die Türen mit der Sprache des Fachbereichs öffnen für das, was die wirklich wollen. Die wollen Top-Leute auf ihrer Stelle und wollen die möglichst lange auch halten im Zweifel. Und denen fehlt häufig nur das methodische Wissen, wie. Und das ist der Job von HR, von Recruiting, dieses methodische Wissen ranzubringen, aber auch so zu erklären, dass es nicht komplett unsexy wird. Und das ist bei Eignungsdiagnostik recht schwer.
Ja.
Das verstehe ich auch. Ja. Also da ist viel Musik hinter, wenn man das möchte.
Da spielt, und das kann ich jetzt aus eigener Erfahrung auch als Interim-Manager sagen, wo ich dann natürlich auch immer mal wieder ins Recruiting auch mit reinschnuppere. Und was ich da sehe, ist 1:1 das, was du auch berichtest aus dem Markt, Arthur. Das ist dann natürlich dann immer mal wieder unterschiedliche Branchen und unterschiedliche Schwerpunkte. Aber ich meine, woran erkennt man dann, dass das Recruiting wirklich tatsächlich schlecht läuft? Das muss nicht immer an den Entscheidungen liegen. Das kann auch andere Gründe haben. Aber meistens ist es so, was ich gerade an Probezeitkündigung auch mitspiele. Und nach der Probezeit, du hast es gesagt, wird es dann in Deutschland auch, wenn du in einem unbefristeten Angestelltenverhältnis bist, wird es auch ein bisschen komplexer. Ich will es mal dabei belassen. Alle Personaler, die jetzt zuhören, Personalerinnen, wissen, glaube ich, ziemlich genau, was ich da meine. Und das ist ja auch wieder mit opportunen Kosten verbunden, ne? Und ich meine, es tut einem dann auch leid, wenn da irgendetwas nicht funktioniert. Das ist dann die ganz menschliche, humane Komponente, wenn man dann jemanden wieder entlassen muss und solche Dinge. Ne? Das ist alles hochkomplex. Und darüber denkt in der Konsequenz kaum jemand nach. Und deswegen ist es, glaube ich, ein gutes, um den Spin jetzt auch zum Ende der heutigen Episode auch hinzubekommen, Arthur, ist es, glaube ich, ein gutes, als ersten Schritt mit den Hiring-Managern auch einfach offen zu sprechen. Und denen auch eine Bühne zu geben, wie sie das Thema Recruiting aktuell sehen, ne? Und nicht, wie HR das häufig gerne macht, mit der unsexy Moralkeule zu kommen, ne? So nach dem Motto, wir müssen das jetzt so, so und so machen und dann läuft's, ist ja auch Quatsch.
Lass mir mal nur eine Sache nochmal, weil jetzt, also bevor wir zum Ende kommen, zwei Themen. Das eine, dieses Thema Entlassung, es geht auch gar nicht so stark um Entlassung. Es geht auch am Ende sowas wie Retention. Ja. Weil die Leute, wenn du sie einstellst auf den falschen Job, sind die halt nach einer gewissen Zeit entweder weg, weil sie oder entwickeln sich zu schnell weiter oder stellen fest, dass der Job gar nichts für sie ist oder die gehen doch wieder woanders hin. Wenn du die Auswahl gut gestaltest, nach Eignung zu der Rolle, hast du auch Menschen, die tendenziell länger glücklicher sind in dem, was sie tun. Also positiv formuliert ist dann einfach die Person kann perfekt und richtig sein, nur an der falschen Stelle im Unternehmen und das ist halt einfach ungünstig. Das erzeugt eben nochmal andere Opportunitätskosten, selbst wenn die sich dann intern woanders hin entwickeln oder, man muss ja gar nicht von Entlassung reden. Reden wir einfach nur, Verweildauer auf der Rolle ist tendenziell höher, je besser die Eignung für die Rolle ist.
Guter Punkt.
Und ich glaube, um nochmal so einen Knopf dran zu machen, ich vergleiche das immer ganz gern mit Cäsar. Cäsar hat seine Entscheidung für ein Imperium getroffen auf Basis des Triviums. Das habe ich gelernt von einem Fachbereich. Ich habe darüber gesprochen, worüber wir jetzt geredet haben. Und die Person sagte mir, das ist ja so, wie Cäsar es gemacht hat. Er war in Geschichte deutlich besser als ich. Cäsar hat Entscheidungen immer wie folgt getroffen. Der hat sich zuerst angeschaut, was sind die Fakten zu einem Thema, was vor mir liegt. Gehe ich links, rechts, geradeaus? Welche Fakten gibt es? Ich sammle mir alle Informationen zusammen, bewerte die Informationen, strukturiere sie und habe sie erstmal. In einem zweiten Schritt schaute er dann, wie ist mein Gefühl zu den Fakten? Wie ist auch das Gefühl meiner Berater und Vertrauten zu den Fakten? Und wenn diese beiden Sachen, also Fakten und Gefühl, zusammengepasst haben, dann hat er entschieden und gehandelt. Wenn das nicht zusammenpasste, warum auch immer, gab es keine Handlung und die Entscheidung fiel negativ aus. Das bedeutet, was wir in der Personalauswahl häufig machen, ist zuerst unser Bauchgefühl nach vorne stellen. Wir haben eine Wahrnehmung von der Person und denken, die ist so und so. Und wenn wir unstrukturiert an die Personalauswahl angehen, sammeln wir nur Informationen, um unser Urteil, was wir bereits gebildet haben, zu bestätigen. Das kann auch positiv sein. Also, da ist jemand groß, blond, der kann auf jeden Fall den Job oder die kann den Job. Und dann suchen wir im Gespräch nur noch Informationen, die dazu passen. Und der Fehler ist, wenn man unstrukturiert rangeht, dass man keine echte Benchmark, keine Scorecard hat, um zu gucken, was suche ich eigentlich wirklich? Was wird hier gesagt? Und wie bewerte ich das, was gesagt wird, zu dem, was ich suche? Und dafür geht es am Ende, Struktur aufzubauen, eine gute Anforderungsanalyse zu machen. Dann kann man auf seinen Bauch absolut trauen. Es gibt ganz viele Menschenkenner da draußen. Und ich meine das jetzt positiv, Menschenkenner, MenschenkennerInnen in Führungspositionen, die viel mit Menschen zu tun haben und ein Gefühl für Menschen haben. Das ist richtig. Die dürfen dem Gefühl auch trauen. Nur da sind sie in einem Umfeld, was sie kennen. In einem Prozess, in einer Arbeitsweise mit einem Ergebnis, was klar ist. Hier lernen sie jemanden kennen, wo sie nahezu keine Informationen zu haben. und nutzen die gleichen Mechanismen, ohne eine gute Basis zu haben. Und als Appell, was macht ihr morgen anders, was ihr heute nicht macht, um diesen Basic voranzutreiben? Vertraut durchaus eurem Bauchgefühl, setzt aber eine strukturierte Informationssammlung vorab. Wenn ihr das tut, dann ist es völlig okay zu sagen, ich hatte ein schlechtes Bauchgefühl und deshalb, weil ihr dann genau begründen könnt. Das ist immer der Punkt an alle RecruiterInnen da draußen. Wenn der Fachbereich nicht wirklich begründen kann, warum das Bauchgefühl so ist, wie es ist, dann ist hier irgendwas hinterm Busch, was nichts mit der tatsächlichen Rolle zu tun hat.
Das ist ein super einfaches und schönes Beispiel zum Ende der heutigen Episode, Arthur, wie man das für sich auch im Arbeitsalltag auch beobachten kann. Das unterstreiche ich doppelt und dreifach und mache an die heutige Solo-Folge einen Knopf dran. Das war Recruiting Basics mit Arthur Reich und mit mir Stefan Berndt. Einfach, klar, praxisnah. Und wir wünschen da draußen gutes Gelingen und
danke euch fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, wir freuen uns wie immer über eine Bewertung und einen Kommentar bei Spotify oder Apple Podcasts. So wird das nochmal mehr ausgespielt bei allen, die Recruiting besser machen wollen, so wie wir. Freuen uns drauf. Bis zum nächsten Mal. Stefan, liebe HörerInnen, schönen Tag euch. Ciao.
Ciao da draußen. Danke dir, Arthur. Ciao, ciao.